Herzlich willkommen zu unserem ÖGB-Geschichte-Podcast. Wir erzählen Geschichten aus der Gewerkschaftsgeschichte. Und wir, das sind Marlies Mendl, ich arbeite im Archiv der ÖGB-Presse und
Axel Magnus, ich bin Betriebsrat im Sozialbereich und Funktionär in der GPA-DJP.
Und gemeinsam beleuchten wir einmal im Monat ein historisches Ereignis. Und das erste Ereignis, weil es bietet sich ja auch ein bisschen an, ist 75 Jahre ÖGB, der im April 1945 gegründet worden ist. Und wir werden da heute drüber reden und wir werden auch einige Originalstimmen einspielen können, die wir in diversen Archiven gefunden haben. Und in diesem Sinne geht auch unser Dank an das österreichische Medienarchiv, die uns da einige zur Verfügung gestellt haben.
Was ja in Wirklichkeit eine großartige Geschichte ist, irgendwie, weil man so Geschichte von unten erzählen kann, im Gegensatz zu dem, was die meisten von uns in der Schule gehabt haben, wo es immer um Herrschaftsgeschichte oder Geschichte von oben gibt, wo man über Herrscher und Kriege und so weiter und so fort hört. Aber die einfachen Menschen und sehr viele, die in der Geschichte des ÖGB oder überhaupt der Gewerkschaftsbewegung eine wichtige Rolle gespielt haben, waren einfache Menschen, kommen in den offiziellen Geschichtsbüchern nicht vor.
Das aber hast du in der Schule irgendwas von ÖGB gehört und ÖGB-Geschichte?
ÖGB?
Okay, er macht gerade eine sehr fragende
Sicht. Ja, genau so ist es tatsächlich. Ja. Wovon wir schon gehört haben, wir haben in der 8. Klasse so eine eigenartige Fächerkombination gehabt, da sind Geschichte und Geografie zusammengelegt worden und es ist quasi ein Stück weit politische Geschichte und Wirtschaftsgeografie zusammengelegt worden und da hat die Sozialpartnerschaft eine Rolle gespielt. Insofern ist der ÖGB ganz am Rande als einer der Sozialpartner vorgekommen, aber von der Geschichte des ÖGB 0,0.
Aber mir ist der ÖGB als Geschichtsschreibung oder in der Geschichtsschreibung ja nie untergekommen, bis ich auf der Uni gewesen bin und der Fritz Keller hat da ein Seminar dazu gemacht.
Fritz Keller, sehr spannend. Nein, für mich war es ja genauso. Ich habe ja dann nach der Matura Politikwissenschaft gespielt und natürlich wenn es um österreichische Politik geht, ich habe in die 80er Jahre studiert, dann kommt man nicht an der Sozialpartnerschaft vorbei und da hat natürlich der ÖGB dann eine massive Rolle gespielt, aber eben auch nur als Sozialpartner und nicht im Sinne seiner eigentlichen historischen Aufgabe als Vertretung der arbeitenden Menschen oder wie es ein alter Mann mit Bart gesagt hat, als Preisfechter der Arbeit.
Genau, und über diesen Preisfechter der Arbeit, über die Entstehung des ÖGB werden wir heute ein bisschen plaudern. Was ist gewesen im April 1945? Das Land war zerstört, alle Organisationen, die bis 1934 die Demokratie hochgehalten haben, waren auch zerstört. Und also es hat alles an allem gefehlt. Nicht? Den Menschen hat es gefehlt am Essen, Trinken, an Verkehrsmitteln, an Strom, an Wasser. Jede Familie hatte Tote zu beklagen. Juden und Jüdinnen waren ermordet worden. Und natürlich auch ganz viele Sozialdemokraten, Demokratinnen, Kommunisten, Kommunistinnen und natürlich auch Gewerkschaften. Und Gewerkschafterinnen.
Und Menschen aus ganz vielen anderen Gruppen, seien Sinti oder Roma, Homosexuelle und so weiter und so fort. Und dann, was es den Menschen auch gefehlt hat, ist eine politische Vertretung ihrer Interessen gewesen, im doppelten Sinn des Wortes. Politik im engen Sinn des Wortes, aber natürlich auch Politik am Arbeiterplatz. Und da ist ja schon, bevor der ÖGB wieder gegründet worden ist, was ganz Wichtiges passiert. Im Jahr 1945 sind ja ganz viele Nazis geflohen aus Österreich, die sogenannte Rattenlinie zum Beispiel nach Lateinamerika, mit der Nazis abgehauen worden sind, unter kräftiger Mithilfe des Vatikans nebenbei bemerkt. Und dann hat es dadurch, weil ja viele Nazis auch im Wirtschaftsleben eine wichtige Rolle gespielt haben, hat es ganz viele Betriebe gegeben, wo plötzlich keine Chefs mehr dort waren. Die Geschichtsschreibung geht davon aus, dass es im Jahr 1945 in Österreich sage und schreibe 8000 Betriebe unter Arbeiterinnenkontrolle gegründet hat irgendwie. Überall dort, wo die Nazis verschwunden haben, haben die Kollegen und Kolleginnen in den Betrieben von selbst angefangen, sich wieder eine Vertretung zu geben, sprich Betriebsräte zu wählen, obwohl es dafür noch keinerlei Rechtsgrundlage gegeben hat, weil ja die Verfassung, die ja letztlich 1934 schon gebrochen wurde und dann nach der Besetzung durch die Nazis komplett abgeschafft wurde und auf deren Basis auch das Betriebsrätegesetz, wie es damals geheißen hat, das heutige Arbeitsverfassungsgesetz, die Wahl von Betriebsräten ermöglicht hat, zu dem Zeitpunkt noch nicht wieder in Kraft war.
Die Betriebsräte war natürlich etwas, das hat es schon früher gegeben. Also die Leute sind nicht plötzlich 1945 draufgekommen, dass es Betriebsräte gibt, sondern die hat es schon im 19. Jahrhundert mit der Entstehung der Gewerkschaften überhaupt gegeben. Und damals haben sie noch Vertrauensleute geheißen. Und die haben ja bis zum ersten Betriebsrätegesetz im Jahr 1919 überhaupt keinen gesetzlichen Schutz gehabt oder sowas. Ne?
Na, es war eine sehr ähnliche Situation, wie es zum Beispiel heute in den romanischen Ländern ist. In den romanischen Ländern gibt es ja Betriebsräte in unserem Sinn nicht, sondern es gibt gewerkschaftliche Vertrauensleute in den Betrieben, die diese Funktion ausüben. In Frankreich durchaus mit einer gewissen Rechtsgrundlage, zumindest bei den 5 Gewerkschaften, die als in Österreich, würde man sagen, kollektivvertragsfähige Gewerkschaften anerkannt sind. Aber in Italien zum Beispiel gibt es überhaupt keinen Schutz. Ja, da hast du als gewerkschaftliche Vertrauensperson, kannst kündigt werden, hast keine irgendwie sonst gearteten Rechte. Das musst du wirklich von Betrieb zu Betrieb erkämpfen. Oder wenn man überhaupt nach Nordamerika schaut, da muss man ja eine bestimmte Anzahl von Gewerkschaftsmitgliedern zusammenbringen. Dann braucht man Abstimmung, ob jetzt diese Gewerkschaft im Betrieb akzeptiert wird, und nur dann gibt es eine Vertretungsmöglichkeit der Kollegen und Kolleginnen. Da haben wir in Österreich mittlerweile vor 101 Jahren einen Fortschritt gesetzt, in dem Sinn, dass es nicht nur eine gesetzliche Grundlage gegeben hat dafür, dass überhaupt Betriebsratskörperschaften ins Leben gerufen werden können, sondern es hat auch klar definierte Rechte und Pflichten für Betriebsräte und Betriebsrätinnen gegeben. Rechte auch natürlich ganz wichtig gegenüber der Geschäftsführung oder wie es auch immer heißt in den jeweiligen Betrieben.
Ja, also das heißt, die Leute haben sich schon noch ein bisschen daran erinnern können, was alles passiert ist zwischen 1919 und 1934, und haben einfach dann dieses Wissen, das sie sich angeeignet gehabt haben in der Ersten Republik, weil auch Gewerkschaften natürlich Schulungen schon damals gemacht haben. Es hat schon die Gewerkschaftsschule gegeben, es gab schon Betriebsräteschulungen, es gab die Arbeiterschule, und die Leute haben sich schon noch daran erinnert, wie das funktioniert hat, wie ich einen Betriebsrat aufbauen kann. Aber wie du richtig gesagt hast, es hat halt im April 1945 keine gesetzliche Basis gegeben.
Aber das war halt, glaube ich, auch ein Stück weit eine direkte Folge des Widerstands gegen den Faschismus, weil ja im Widerstand gegen den Faschismus ganz viele Gewerkschafter, Gewerkschafterinnen, Vertrauensleute, Personalvertreter, Personalvertreterinnen, Betriebsräte, Betriebsrätinnen eine wesentliche Rolle gespielt haben. Von der Sabotage in den Fabriken bis hin zum Widerstand, auch zum bewaffneten Widerstand, die ganze Bandbreite auch mit den revolutionären Sozialisten natürlich, wo der Großteil der ehemaligen Betriebsrätinnen politisch aktiv war in dieser Zeit. Also gibt es da durchaus sowohl ein Stück weit eine personelle, als auch eine organisatorische und natürlich erst recht eine ideologische Kontinuität. Ja, die Leute, die 1934 ihrer Funktionen enthoben wurden durch das Verbot der freien Gewerkschaften, durch die Ersetzung, muss man fast sagen, von Betriebsräten durch Heimwehr- oder Heimatfrontartige Organisationsstrukturen, die später dann ihren Höhepunkt gefunden haben in der deutschen Arbeitsfront, wo man ja gesagt hat, Arbeit besteht sowohl aus Chefs als auch aus den Arbeitern, und deswegen tun wir die in eine Organisation. Stellen wir uns das heute einmal vor, die Arbeiterkammer und die Wirtschaftskammer waren eine Organisation, wessen Interessen würden dort vertreten werden. Aber diese Leute haben ja dieses Wissen gehabt, haben das die ganze Zeit mitgespürt. Es ist ja nicht so, dass in den Jahren 34 bis 45 in den Betrieben nichts passiert ist. Es hat natürlich nichts Offizielles gegeben, aber es hat in ganz vielen Betrieben, und wenn man zum Beispiel nach Wien schaut, wahrscheinlich am stärksten nach meiner Information bei die Tramwayfahrer, hat es ganz viele Betriebszellen des Widerstandes gegeben, wo die Leute ja nicht vergessen haben, was vorher war. Sie haben weiterhin probiert, ihre Kollegen im Rahmen der extremst eingeschränkten Möglichkeiten zu vertreten gegen die Chefitäten.
Ja, es gibt ja auch die Geschichte von der Textilgewerkschafterin, der Hedwig Immervoll, die erzählt in einem Interview mit der Arbeiterkammer, wie das gegangen ist mit dem Widerstand. Und da hören wir jetzt kurz rein.
Die Sozialistische Partei verboten worden und auch die Freie Gewerkschaftsbewegung, nicht? Hat ja Freie Gewerkschaft geheißen, und die ist also auch verboten worden. Und das hat uns natürlich in die Illegalität getrieben. Wir haben gesagt, wir wollen das nicht, also ohne weiteres zur Kenntnis nehmen, dass man eine andere politische Einstellung hat und deshalb, weil sich also benachteiligt wird in verschiedenen Dingen, das wollen wir nicht zur Kenntnis nehmen und wir werden uns also dagegen wehren und das haben wir auch gemacht, nicht? Soll ich das erzählen von den Jahren? Wir haben zum Beispiel in der Gewerkschaft, wenn Versammlungen waren, die in der Königsegasse, Lockerplatz, das hat der Schneidergewerkschaft gehört. Und wir haben dort, das war ein großer Versammlungssaal, der war zwei Stock hoch, es war eine Galerie oben und eine Glaskuppel. Und da haben wir, wenn also von den Christlichen dort Versammlungen waren, sind wir, weil wir uns ja ausgekannt haben im Haus, weil wir ja dort aus- und eingegangen sind, sind wir rauf auf die Glaskuppel und haben von oben Flugblätter runtergeworfen. Und da ist eine von uns einmal durchgebrochen bei dem Glasfenster und hat sich also den Fuß ganz, die hat ganz, ganz verstümmelten Fuß gehabt dann, hat sich also den Fuß durchgeschnitten bei dem Glas und wir mussten also schauen, dass wir sie schnell wegbringen, damit sie ja nicht in die Hände der Polizei fällt. Ne? Wir haben auch andere Aktionen gemacht, beispielsweise, das ist mir immer ganz lebhaft und ich habe das also so lustig gefunden, wir haben zum Beispiel sind über die Marie-Hilfer-Straße gegangen, da haben zwei Männer einen Ottoman getragen, einen Divan, nicht? Und unterhalb im Divan ist einer drinnen gelegen mit einem Farbtopf und der Divan ist abgestellt worden, die Männer waren müde, haben den Divan abgestellt und weil der gestanden ist, hat er unten drei Pfeile gemalt, nicht? Und die Männer haben wieder den Divan genommen, sind weitergegangen, die wenn nichts gewesen wären, sind wieder nach einer, wenn die Luft rein war, man hat ja immer schauen müssen, ob nicht irgendwelche Leute, nicht? Das sind ja viele Kriminalbeamte unterwegs gewesen, die ja geschaut haben und ausgehorcht haben und sind weitergegangen und haben wieder gemalt, nicht? Also solche Aktionen, die man ja dann aber nicht weiß gut, wie lang machen konnte, weil dann ist ja doch früher oder später sonst draufgekommen, nicht? Und hat man das also abbrechen müssen. Oder ich weiß zum Beispiel, ich habe also Arbeiterzeitungen vertrieben, das heißt also Arbeiterzeitungen zu Leuten gebracht, die das wieder dann weiter vertrieben haben und habe zum Beispiel einmal also einen Koffer voll Arbeiterzeitungen gehabt, diese illegale kleine Arbeiterzeitung. Und auf einmal sehe ich vor mir einen Wachebeamten, der auf mich zukommt. Und momentan habe ich mir gedacht, hat der irgendwelche Absichten, ist das irgendwie schon? Bin ich hingegangen zu ihm, bin ihm auch entgegengegangen und habe gesagt, bitte, wo ist denn die Gassen? Habe ich nach einer Gassen gefragt. Ja? Daraufhin war der, also hat er mir gesagt, ja, die Gassen, da müssen sie dort oder dort gehen. War gar nicht, aber man hatte immer das Gefühl gehabt, naja, man muss sich also irgendwie absichern, weil man nicht weiß, ob nicht der schon einem holen kommt oder der irgendwie schon irgendwelche Absichten hat, nicht, dass man mit dem Material wieder weiterkommt. Also das war oft eine große Aufregung, weil man ja nie gewusst hat, wenn man zum Beispiel in ein sogenanntes Quartier, wo man also die Zeitungen abgeliefert haben, wenn man dort hinkommt, ob nicht dort schon wieder ein Kriminalbeamter sitzt, nicht? So ist es ja zum Beispiel dem Häuser gegangen, nicht? Dann in der Nazizeit, weil man ja nie gewusst hat, naja, vielleicht ist schon jemand hochgegangen und man kommt hin mit den Zeitungen und es passiert einem genauso, ne?
Wunderbares gut. Zitat.
Schon, gell?
Ja, gefällt mir total
schön.
Gut.
Ja. Die Hedwig Immervoll ist ja auch von der Gestapo verhaftet worden und auch immer wieder verhört worden. Aber die Wilhelmine Moik, die erste ÖGB-Frauenvorsitzende, Die ist von den Nazis verhaftet worden und ist wegen Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens vor Gericht gestellt worden und zu 2,5 Jahre Haft verurteilt worden. Und was war jetzt ihr großes Vergehen? Es war, dass sie in der sozialistischen Arbeiterhilfe Geld gesammelt hat und dieses Geld hat sie dann illegalerweise weitergegeben an Familien von Familienmitgliedern oder vor allem Familienerhalterinnen von den Nazis in Konzentrationslagern eingesperrt worden sind. Das heißt, die Nazis haben sie dafür bestraft, dass sie Menschlichkeit gezeigt hat.
Hochverrat war also offensichtlich, dass Kinder was zum Essen gehabt haben.
Es scheint so, dass das so gewesen ist. Die Wilhelmine Moik und die Hedwig Immervoll, die haben das alles überlebt, den Austrofaschismus und dann den Nationalsozialismus. Und überlebt hatten auch der Josef Battisti. Und der Josef Battisti ist eines Zeichens Bauholzgewerkschafter und an dessen kleinen Wohnung, der hat wirklich so ganz winzig kleine Wohnung in der Canyongasse gehabt und anlässlich der 30-Jahre-Feier des ÖGB hat er erzählt, wie das kam, dass der ÖGB bei ihm in seiner Wohnung gegründet worden ist.
Und da gibt es jetzt auch ein wunderbares Tondokument dazu.
Genau, und das hören wir uns jetzt dann kurz an.
Ostermontag 1945. Meine Frau und ich sind im Garten in Liesing. Auf einmal werden einige Rinderherden vorbeigetrieben. Ich frage eine der Begleitpersonen, was ist denn los? Wo wollt ihr denn hin mit eurem Vieh? Ja, die Russen sind im Anmarsch auf Wien. Wir wollen, so gut es geht, unser Vieh retten. Na, wenn die Russen im Anmarsch auf Wien sind, müssen wir nicht gerade im Garten draußen sein. Wir beide fahren nach Hause.
Sie kehren in ihre kleine Wohnung in der Canyongasse in der Nähe vom Westbahnhof zurück. In der Umgebung wird noch geschossen. Als sich aber die Kampfhandlungen beruhigt haben, klopft es an Battistis Tür. Nach und nach kommen seine Kollegen aus den Gewerkschaften der Ersten Republik und des Widerstands, um ihn zu besuchen.
Am nächsten Tag, Mittwoch, klopft es an der Wohnungstür. Ich mache auf, wer ist draußen? Der Kollege Böhm. Wo wir einstweilen plaudern, klopft es neuerdings. Wer steht draußen? Der Kollege Pfeffer von den Holzarbeitern. Er kommt vom Wienerberg herunter und war gleichfalls neugierig, ob wir überhaupt noch am Leben sind. Nun, wir plaudern also weiter über unsere Erlebnisse. Und als Böhm und Pfeffer aufbrechen wollen, klopft es neuerdings an der Tür. Draußen steht der Kollege Fitzdum, der Redakteur der Gewerkschaft der Bau- und Holzarbeiter. Er kommt von der Spinnerin am Kreuz und war so gleichfalls neugierig, was dann eigentlich da los gewesen ist. Wie wir so beisammen sind, macht Böhm sofort den Vorschlag und sagt, na ja, die Nazis sind draußen von Wien, wir fangen wieder mit der Arbeit an, mit den Gewerkschaften. Ich schlage vor, wir treffen uns morgen wieder hier in der Wohnung und werden beraten, wie wir die Sache anpacken.
Die 30 Quadratmeter Wohnung von Battisti erweist sich bald als zu klein für all die eintreffenden Gewerkschafter. Deshalb schlägt ein Eisenbahner vor, sich in einem der Direktionssäle des Westbahnhofs zu treffen. Das nächste Treffen findet am 15. April 1945 statt.
In der Plenarversammlung berichtet also Böhm über die Tätigkeit des vorbereitenden Ausschusses und schlägt also im Namen des Ausschusses vor, dass die Gewerkschaften einheitlich in einer Organisation zusammengefasst werden sollen unter dem Titel Österreichischer Gewerkschaftsbund.
Also wir wissen jetzt, der ÖGB ist gegründet. Natürlich hat dann begonnen auch die Arbeit natürlich für die Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen, für die Betriebsräte, Betriebsrätinnen. Und das ist nicht so wie heute, dass wir alle möglichen technischen Geräte haben, sondern damals hat es nicht einmal einen Strom gegeben und kein Wasser, keine keine öffentlichen Verkehrsmittel. Und da gibt es ein wunderschönes Dokument von der Grete Rehor, wie sie erzählt, sie Textilgewerkschafterin und auch erste Ministerin Österreichs, wie sie erzählt, dass sie zu Fuß zu den ganzen Betrieben gegangen sind, dass sie sich bei den Verhandlungen, bei den Kollektivvertragsverhandlungen nie hingesetzt haben, aus dem Grund, weil ihnen so kalt war. Und die haben auch von den meisten Betrieben, also in den meisten Betrieben haben sie nicht einmal ein Glas Wasser gekriegt oder so, aber die Russen haben ihnen immer was zum Essen gegeben und das war sie recht dankbar. Und dann, wie es möglich war, dass man auch nach Niederösterreich gefahren ist, um dort Kollektivvertragsverhandlungen abzuschließen, da sind sie mit dem Zug gefahren und in dem Zug hat es aber keine Fenster gegeben oder so irgendwas und es war eiskalt. Also das waren richtig harte Bedingungen, unter denen die ersten Kollektivverträge abgeschlossen worden sein.
Das kann man sich halt wahrscheinlich total schwer vorstellen, auch wenn ein Stück weit natürlich irgendwie die Härte von Kollektivvertragsverhandlungen in Österreich wieder zunimmt, aber wir müssen zumindest, selbst wenn wir, wie bei uns im Sozialbereich jetzt gerade irgendwie massiv streiken müssen, haben für einen halbwegs akzeptablen Abschluss, wir müssen wenigstens bei den Verhandlungen, auch wenn wir immer hinterverhandeln, nicht frieren und kriegen auch was zum Essen, aber bei unseren Demos und bei den Streiks kann es schon mal saukalt werden irgendwie. Und letztes Jahr hat es ja so ein wunderbares Beispiel gegeben, dass ein Arbeitgeber in der Steiermark seine Belegschaft während des Streiks nicht ausgesperrt im arbeitsrechtlichen Sinn hat, also es war keine Aussperrung, aber sie haben nicht in den Betrieb hinein dürfen und haben draußen ihre Streikversammlung irgendwann im Februar an einem saukalten Tag, wo es total geschnieben hat, abhalten müssen. Ich glaube, diese Kollegen und Kolleginnen in der Steiermark haben sich vielleicht ganz ein kleines Stück vorstellen können, wie es unseren Vorvätern und Vormüttern im 45er Jahr und in den Jahren danach gegangen ist, weil es hat ja einige Jahre gedauert, bis es besser geworden ist. Man muss sich auch vorstellen, dass zum Beispiel ein Telefon ein absolutes Luxusgut war in dieser Zeit. Natürlich hat sicher die ÖGB-Zentrale relativ bald ein Telefon gehabt, aber es war für wen mich als Betriebsrat, der natürlich des Öfteren Unterstützung von den zuständigen Sekretären, Sekretärinnen in seiner Gewerkschaft braucht, nicht möglich, dass er die persönlich einfach anrufen können hat, wenn einem gerade eine Frage eingefallen ist, sondern da hat man sich kompliziert einen Termin ausmachen müssen oder hat womöglich kreuz und quer durch halb Wien 13 Kilometer marschieren müssen, weil ja die Öffis noch nicht funktioniert haben.
Ja, genau. Es ist auch so eine Geschichte, die erzählt auch die Hedwig immer voll. Die hat nämlich in der Nähe von Leins gewohnt und hat jeden Tag in die Königseckgasse in das Gewerkschaftshaus der Textiler zu Fuß gehen müssen.
Das ist auch wirklich ein prader Weg für die, die nicht aus Wien sind und diese Strecke nicht kennen.
Genau. Und sie erzählt, was ihr da so alles passiert ist.
Ja, wir müssen zum Beispiel im Anfang zu Fuß, wir müssen von Leins zu Fuß in die Königseckgasse gehen und bin also abgefangen worden von Russen noch dazu, ja. Also man konnte gehen, wo man wollte. Bin ich durch Schönbrunn gegangen? Bin ich schon durch Schönbrunn gegangen? Ja, durch den Garten haben die Russen abgefangen, die haben dort ja Kühe geweidet, nicht? Und sind dort, haben dort gelagert, sind wir abgefangen worden und hat müssen Wäsche waschen oder Pferd striegeln. Also noch nie habe ich ein Pferd angegriffen gehabt, den ich nur gesehen. Hab müssen Pferd striegeln oder Wäsche waschen und da habe ich Käppe so lang nicht. Ich habe also dadurch, dass ich vom Hrdlička die Frau ja sehr gut gekannt habe, wie sie da war. Und da habe ich so gewusst, also nichts, ich nichts Faschist, ich nichts Faschist, ich nichts Roboti, ich nichts Roboti. Ich gehe zu Bürgermeister. Wenn ich gesagt habe, Bürgermeister, das haben sie verstanden. Und da haben wir auch eben diese Ausweise gehabt. Mein Mann hat diese Dinden gehabt und Ausweise. Und hat also, da haben sie uns durchgelassen. Ne? Da habe ich dann gesagt, der Bürgermeister, zuerst habe ich Wäsche gewaschen und haben so angespritzt, dass er einen Zorn gehabt hat, dass er gesagt hat, geh. Ne? Und also, das war schon schwierig. Man hat nämlich nie gewusst, in welche Situation man da kommt.
wenn man heute denkt, dass jetzt gerade Kollektivvertragsverhandlungen mit Skype-Konferenzen oder sonst irgendwelchen Telefonkonferenzen stattfinden, kann man sich vorstellen, wie kompliziert das, das damals war. Nämlich auch, was mich so wundert, wenn wir uns erinnern an den Josef Battisti, der da erzählt, dass die Leute bei ihm an die Tür geklopft haben, damit sie reinkommen und damit man da halt den ÖGB gründen kann, ist, wie die durch die Stadt gegangen sind. Ja, also und dass die auch sich gegenseitig haben informieren können, dass da jetzt ein Treffen stattfindet im Westbahnhof, um den ÖGB zu gründen. Ne? Ich meine, es waren dann 33 Männer dort. Also viel waren es nicht, aber Frauen haben sich keine eingeladen gehabt.
Ja, aber ich denke, 33 ist eigentlich eine enorme Zahl für diese Zeiten, wenn man sich überlegt, das war 2 Wochen vor dem offiziellen Kriegsende.
Wir haben noch keine Regierung gehabt.
Es hat keine Regierung gegeben, also wir Gewerkschafterinnen sind schneller wie die offizielle Politik, das hat sich bis heute nicht geändert. Es hat keine Verkehrsmittel gegeben, es hat kein Gas gegeben, es hat keinen Strom gegeben, es hat teilweise noch Kampfhandlungen in Wien gegeben, die Straßen waren teilweise voller Schuttberge von den Häusern, die im Zuge von Bombenangriffen zerstört worden sind. Es sind teilweise auch Tote dieser Bombenangriffe herumgelegen. Die Nazis haben sich noch immer damit beschäftigt, was ja völlig pervers ist, jüdische Menschen zu ermorden mitten in Wien. Und genau in dieser Zeit haben, wie ich sagen würde, sehr, sehr mutige Menschen sind ausgegangen, haben sich an einem Ort getroffen, um das, was wir heute noch ganz dringend brauchen, wieder ins Leben zu rufen, nämlich eine kollektive Vertretung der Interessen von uns arbeitenden Menschen.
Und dann ist dieser ÖGB eben gegründet gewesen am 15. April. Und am 30. April, weil ist ja natürlich Österreich und da muss auf alles ein Stempel drauf. Und am 30. April haben einer der drei Vorsitzenden, Gottlieb Fierler, der Kommunist, und der Johann Böhm ist tatsächlich geschafft, beim Kommandanten der russischen Kommandatur einen Termin zu kriegen. Und der hat gesagt, ja, das ist eine gute Idee. Und hat sein Sanktus gegeben, somit war am 30. April der ÖGB offiziell gegründet. Und dann ist aber die Arbeit erst richtig losgegangen, weil jetzt hat man ja wieder versuchen müssen, all die Menschen zusammenzukriegen, zu organisieren. Und das war gar nicht so leicht, weil, so wie du gesagt hast, das war alles kaputt. Aber es ist gelungen, dass man dann eben ein Punkteprogramm zusammengestellt hat von 8 Punkten. Und was jetzt unbedingt notwendig ist, um zu erledigen, das ist dann in Wien in einer großen Betriebsräte- und Vertrauenspersonenkonferenz beschlossen worden. Und am 25. November 1945 gab es dann die ersten Wahlen. Und dieses Programm ist dann sozusagen den Parteien übergeben worden und auch dem designierten Bundeskanzler, den Leopold Figl. Und wenn man das heute durchliest, ist das ganz erstaunlich. Da sind natürlich Sachen drinnen, wie zum Beispiel, dass die Leute was zum Essen brauchen, dass man Strom brauchen, dass man Brennstoff braucht und für den Winter nicht zum Heizen und so weiter. Und aber es waren auch so Dinge drinnen, wie wir brauchen einen funktionierenden Sozialstaat. Der muss aufbauen auf die Gesetze aus der Ersten Republik. Wir wollen die Selbstverwaltung von Arbeitsamt und Sozialversicherungsträgern. Wir wollen ein Arbeitsurlaubergesetz und so weiter und so weiter. Also ganz viele Dinge, die für uns heute komplett selbstverständlich sind. Und sie haben auch einige Dinge drinnen gehabt, die sind halt nicht passiert, wie zum Beispiel, sie wollten die Enteignung von allen Großbauern. Und es sind andere Dinge, haben dann wieder ganz, ganz lange gedauert, wie zum Beispiel die endgültige Angleichung der sozialrechtlichen Voraussetzungen für Arbeiterinnen und Angestellte. Das haben wir ja erst 2017 zusammengebracht in Wirklichkeit. Ne?
Über 70 Jahre später.
Hat es eine Weile gedauert.
Was man vielleicht nicht vergessen darf, ist, dass der ÖGB anfänglich ja nur in der sowjetischen Besatzungszone funktioniert hat. Es hat Monate gedauert, bis bei den Verhandlungen unter den Alliierten dann der ÖGB auch offiziell in den anderen 3 Besatzungszonen aktiv erkennen hat. Natürlich ist es jetzt nicht so, dass das eine absolute Niederlage war, weil wenn man jetzt einmal von Oberösterreich und von der steirischen Industriefurche absieht, war natürlich ein Schwerpunkt vom ÖGB sehr wohl in Wien und Niederösterreich. Allein einmal das Rote Wien mit einer ganz starken Verbindung über die früheren freien Gewerkschaften bis 1934 und natürlich auch das Industriegebiet in Niederösterreich, so Ternitz, Wiener Neustadt und so weiter. Rundherum, was ja auch in der Nazizeit nochmal massiv ausgebaut worden ist, weil ja einiges an Kriegsproduktion in dieser Gegend stattgefunden hat. Also da war schon einiges möglich. Andererseits ist es natürlich für eine Gewerkschaft, die den Anspruch hat, alle arbeitenden Menschen in einem Land zu vertreten, eine relativ prekäre Situation, wenn das nur in einem, ich sage jetzt mal, ein Viertel, weil es halt politisch ein Viertel war, wenn es von der Einwohnerzahl und von der Fläche nicht gestimmt hat, aber wenn man nur in einem Viertel des Landes aktiv werden kann irgendwie. Und das war halt letztlich eine der Hauptarbeiten des Jahres 1945, dass man die Aktivitäten des ÖGB aufs ganze Bundesgebiet erstrecken können hat. Bei der Wiedergründung des ÖGBs, was passiert ist, was damals eine historische Ausnahme war und was es heute in vielen Ländern noch immer nicht gibt. Ja, in sehr vielen Ländern gibt es ja sogenannte Richtungsgewerkschaften, sprich Gewerkschaften sind entlang politischer Ideologien organisiert. So, es hat sozialdemokratische Gewerkschaften gegeben, die sogenannten freien Gewerkschaften, es hat christliche soziale Gewerkschaften gegeben, es hat nationalistische Gewerkschaften gegeben, es hat
Deutschnationale
und so weiter und so fort gegeben. Und 1945 hat man ein Stück weit aufbauen auf diesem sogenannten Konsens der Lagerstraße, weil ja sowohl christlich-soziale Gewerkschaften als auch sozialdemokratische Gewerkschaften im Nationalsozialismus oft in den gleichen Konzentrationslagern gesessen sind und alle von ihnen als sogenannte politische Häftlinge geführt worden, sind deswegen in den gleichen Teilen des Lagers gewesen und haben deswegen permanent miteinander Kontakt gehabt. Und aufbauend aus diesem Konsens, der dabei entstanden, hat man sich dazu entschieden, weil ja auch die unterschiedlichen Gewerkschaftsstrukturen im österreichischen Bürgerkrieg ihre Rolle gespielt haben und auf unterschiedlichen Seiten gestanden sind und eben nimmer die Interessen der arbeitenden Menschen vertreten haben, sondern die Interessen ihrer jeweiligen politischen Lager, sie dazu entschlossen, in Österreich eine Einheitsgewerkschaft zu gründen, wo alle politischen oder fast alle politischen Lager, wenn auch ein Statut vom ÖGB, sind rassistische, sexistische und faschistische Weltanschauungen ausgeschlossen. Also das ist eigentlich ein Ausschließungsgrund für eine Mitgliedschaft und für eine Organisation im ÖGB. Aber abgesehen davon haben alle politischen Richtungen, die es gibt in diesem Land, ihren Platz in der Einheitsgewerkschaft. Deswegen gibt es ja zum Beispiel eine grüne, eine kommunistische, eine sozialdemokratische, eine christlich-soziale Gewerkschaftsorganisation. In einigen Gewerkschaften gibt es auch nur eine Freiheit. Nichtsdestotrotz, große historische Veränderung bis zum 34er Jahr. Richtungsgewerkschaften, wie es es heute noch in Italien, in Spanien, in Frankreich, um nur einige Beispiele zu nennen gibt. Und ab 45 das, was es eigentlich von Anfang an zum Beispiel in Britannien gegeben hat. Da hat es ja, auch wenn sie in Wirklichkeit zu nahezu 100% sozialdemokratisch dominiert war, aber hat es keine Richtungsgewerkschaften gegeben, sondern immer eine Einheitsgewerkschaft, wo unabhängig von der Weltanschauung der Mitglieder die Interessen der arbeitenden Menschen eben aus ihrer Lebensrealität als arbeitenden Menschen vertreten worden sind und nicht aufgrund der Tatsache, dass sie bei der Partei oder sie bei der Partei oder was sie bei der Partei waren.
Das war eine große Errungenschaft.
Ich glaube auch, dass es ein historischer Fortschritt war.
Genau.
Hat der ÖGB, glaube ich, sehr konsequent daran gearbeitet, die Arbeits- und Lebensbedingungen, ganz besonders die Lebensbedingungen der Menschen wieder zu verbessern. Es sind ganz viele Kollektivverträge wieder abgeschlossen worden. Es ist ja dann 1947 die rechtliche Grundlage für die Wahl von Betriebsratskörperschaften wieder in Kraft gesetzt worden. Nach einem langen und intensiven Kampf ist dann 1955 das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz in Kraft getreten, mit dem es das erste Mal für alle Gruppen von Beschäftigten das gegeben hat, was man heute als quasi die Trias der Sozialversicherung verstehen kann, nämlich Absicherung vor Krankheit, Absicherung vor Alter und Absicherung vor Unfall. Die Unfallversicherung, die Pensionsversicherung, die Krankenkassen. Für alle, die es bis zu diesem Zeitpunkt zumindest für Teile der Beschäftigten nicht gegeben hat.
Für einen Großteil hat es sie nicht gegeben.
Nein, für die Arbeiter und Arbeiterinnen. Mhm. Beamte und Angestellte haben es teilweise schon vorher gehabt. Glaube ich, wesentlicher historischer Fortschritt und gleich danach hat ein Kampf des ÖGB begonnen, der heute noch immer andauert und der eigentlich auch die Geschichte der Gewerkschaftsbewegung vom Anfang bis heute begleitet, nämlich der Kampf um eine Arbeitszeitverkürzung. Am Beginn der Arbeiterinnenbewegung fast in allen Ländern steht eigentlich die Forderung nach einem 8-Stunden-Tag. Und diese Forderung war ja von vielen auch so gemeint, dass sie 8 Stunden an 5 Tagen in der Woche, also die 40-Stunden-Woche. Und der ÖGB hat diesen Kampf relativ bald nach dem Krieg wieder aufgenommen. Es ist dann über einen Generalkollektivvertrag im Jahr 1949 ist es dann endlich 1959, ich habe zu schnell gesprochen, über einen Generalkollektivvertrag 1959 ist endlich der 8-Stunden-Tag, aber noch nicht im echten Sinn des Wortes, nämlich an 6 Tagen in der Woche, sprich die 48-Stunden-Woche, eingeführt worden. Und im weiteren Verlauf der Geschichte ist es dann bis 1975 über Gesetz mit einer Volksbefragung und ganz vielen Kämpfen dann tatsächlich endlich zur 40-Stunden-Woche gekommen. Das war aber nicht das Ende der Arbeitszeitverkürzung, weil erst bis Mitte der 80er Jahre dann das Urlaubsrecht in der heutigen Form eingeführt worden ist. Also erst im Mitte der 80er Jahre ist dann tatsächlich die 5. Urlaubswoche gekommen und das ist ja eine andere Form von Arbeitszeitverkürzung. In vielen Diskussionen hört sich ja Arbeitszeitverkürzung immer nur so an, wie wenn es um die tägliche oder die wöchentliche Arbeitszeit gehen würde. Aber natürlich geht es auch um die jährliche Arbeitszeit. Und mehr Urlaub ist natürlich auch eine Form von Arbeitszeitverkürzung. All diese Dinge wären nicht möglich gewesen, wenn der ÖGB 1945 nicht in dieser Form, und da bin ich wirklich überzeugt davon, weil sonst hätte es einfach Konflikte gegeben zwischen den unterschiedlichen ideologischen Richtungen, wo die einen gesagt hätten, na, wir wollen das, die anderen gesagt hätten, wir wollen das, und es hätte keine einheitliche Ausrichtung gegeben und möglicherweise, so wie in Frankreich zum Beispiel, unterschiedliche Arbeitsrechte in einem Betrieb, wo die einen mehr Urlaub, die anderen weniger Urlaub, die einen mehr Arbeitszeit, die anderen weniger Arbeitszeit haben, Chaos, Ungleichheit gegeben, und ich denke mal, nur durch diese Wiedergründung im 44er-Jahr in dieser konkreten Form, wie es auch heute noch gibt, waren diese Fortschritte möglich.
Mein Kollege und eine Kollegin haben auch den Franz Bielek interviewt und ich glaube, dass der Franz Bielek das perfekte Schlusswort hat für uns.
Schöner mit Menschen gemeinsam dieses Land, das wir 45 geholfen haben aufzubauen. Wir haben ja nichts schlecht gemacht. Das Land ist ja ganz schön in die Blüte gekommen. Das soll man nicht leichtfertig zerstören oder anders gestalten wollen.
Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr Feedback habt, gerne an archiv@ögb.at schicken und nicht vergessen, uns zu abonnieren. Und wenn alles passt, hören wir uns wieder in einem Monat. Danke fürs Zuhören. Auf Wiedersehen.
Glück auf.
Wiedersehen.
Glück auf.
Wiedersehen.
Glück auf.
Wiedersehen.
Glück auf.